HR3.
Der Gast des Tages.
Sängerin Annette Louisanne.
Guten Morgen, Annette. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, wenn ich ehrlich sein darf, denn du bist leicht verschnupft. Das ist doch nicht gut für eine Musikerin, oder?
Das stimmt, aber mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich besser singen kann als sprechen. Also es ist irgendwie anstrengender zu sprechen, weil wahrscheinlich, weil es irgendwie automatischer aus mir rauskommt oder vielleicht, weil man irgendwie lockerer lässt. Also zumindest geht es mir so.
Also alles Telefonate, Bestellungen im Supermarkt werden jetzt von dir gesungen, weil die Nase verstopft ist. Aber angenommen, du würdest jetzt heute Abend live auftreten in Frankfurt, was ja nicht der Fall ist, sondern erst Ende Oktober. Hättest du dann so Spezialmethoden als Profi, was du machst, wenn die Augen glasig sind und die Nase zu?
Ja, so Augentropfen, Tee auf die Bühne und locker lassen. Ich habe das Gefühl sowieso auch bei mir und bei Gesang ist es so, je wohler ich mich fühle, freier und lockerer ich bin, desto besser ist das für die Stimme und auch fürs Gefühl. Es ist ja im Grunde ein Instrument, aber das Gefühl kommt von Herzen und je befreiter ich bin, desto mehr kann die Stimme auch irgendwie mit all den kleinen Schnurren und Schnarren irgendwie, die da vielleicht auch durch den Schnupfen kommen, umgehen.
Also das hieße jetzt nicht eine Absage, zum Beispiel, wenn die Situation so wäre, du würdest dann ein Konzert nicht absagen.
Habe ich noch nie gemacht auch und ich hatte einige Erkältungen. Ich sage den Leuten dann immer Bescheid, wenn ihr nichts mehr hört oder wenn es scheiße klingt, dann bitte macht euch bemerkbar. Ansonsten bleibe ich hier
und singe. Dann gibt's Geld zurück. Halber Preis, weil ich Schnupfen habe.
Genau.
Ja, wir wollen dich heute ein bisschen vorstellen, unseren HR3-Hörern, die sich natürlich auf dich freuen, ein bisschen mal in der Kindheit wühlen, ja, aber vor allen Dingen natürlich auch über dein neues Album sprechen, In meiner Mitte, das du, glaube ich, deiner Großmutter gewidmet hast, ne?
Genau.
Oder gibt es noch eine andere Luise?
Nee, es gibt diese eine Luise in meinem Leben und die ist letztes Jahr verstorben, zu der ich einen engen Kontakt hatte und ich dachte mir, dieses Album ist für sie auf jeden Fall.
Also hattest du auch das Geschenk und umgekehrt natürlich auch noch, dass ihr euch gegenseitig intensiv und lange dann erleben konntet.
Unbedingt, sie ist 90 geworden und ich konnte mich auch Gott sei Dank von ihr verabschieden. Also es war nicht so abrupt, unverhofft, sondern dafür bin ich auch sehr dankbar.
Was würdest du denn sagen, was du von deiner Großmutter mitgenommen hast? Weil dein Nachname ist ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, ihr Mädchenname.
Genau.
Das heißt, der ist einfach auch ganz eng mit deiner Karriere verbunden und du musst ja deiner Großmutter dann einfach auch sehr nah gewesen sein.
Unbedingt. Also meine Mutter ist alleinerziehend gewesen und wir haben im gleichen Ort gewohnt, was ein Dorf war und eine Straße weiter. Ich konnte das Haus meiner Großeltern von meinem Kinderzimmer aus sehen und war da natürlich auch viel. Und was habe ich mitgenommen? Ich glaube, dass es so ein Kind oder so ein Menschen schon prägt, wenn man diese Generation kennt, gelernt hat, die Kriegsgeneration. Und Großeltern, glaube ich, sind immer anders zu ihren Enkeln. Wenn sie ein bisschen strenger auch zu ihren Kindern waren, das erzählt meine Mutter immer, dass na, sie war früher ganz anders. Dann habe ich alle Liebe und Milde so mitbekommen auch.
Ja, das ist dann manchmal ein bisschen der neidische Blick der Eltern, weil man weiß, die Großeltern waren natürlich immer ganz streng zu den Eltern und Großeltern lassen natürlich immer Güte walten dann bei den Enkelkindern. Aber es ist natürlich auch, du hast es gerade gesagt, du kommst aus einem Haushalt mit einer alleinerziehenden Mutter. Und wenn man dann die Großmutter um die Ecke hat, war sie natürlich auch sicherlich ein ganz wichtiger Anker für deine Mutter.
Unbedingt. Also Mama, Oma, das hat sich bei mir in der Kindheit immer vermischt. Also es gab eigentlich zwei Mütter. Und das ist aber auch schön, so doppelte Mutterliebe, das macht sich bei mir ganz stark bemerkbar. Das trage ich auch, das merke ich auch.
Aha, also das ist noch so wie so eine Liebesbombe, die du in dir hast und von der du dann auch zehren kannst.
Ja. Unbedingt.
Und Abschied nehmen ist ja nicht leicht. Ist so eine Stimmung und so eine Emotion auch etwas, was du musikalisch verarbeiten kannst? Oder hast du in der Phase der Trauer ganz bestimmte Musik gehört? Ist Musik ein Mittel, was dir dann hilft?
Unbedingt. Das ist sowieso in den letzten zwei Jahren, ganz besonders im letzten Jahr, irgendwie für mich eigentlich so die Überschrift, so der erste große Abschied. Nicht nur von meiner Großmutter, sondern auch von vielen Selbstbildern und Menschen und bestimmten Dingen. Also eigentlich ist Trennung das große Thema. Und nicht nur privat, sondern einfach manchmal gibt man so Dinge auf oder verändern sich bestimmte Wünsche. Und das muss nicht immer so negativ sein.
Also, nee, das ist jetzt auch gar nicht mein Eindruck. So kommt es nicht an. Also wenn man es positiv formuliert, dann kann es ja auch ein Loslassen sein. Woran denkst du da zum Beispiel?
Also ich habe mich zum Beispiel auch musikalisch verändert. Ich habe mein Team gewechselt, was mich auch Mut gekostet hat, weil die meisten Leute trennen sich ja, wenn alles schlecht läuft. Und für mich war das aber wichtig, als Künstlerin, irgendwie als Interpretin, mich neu zu fordern, neuen Ton zu finden und auch einen Schritt weiter zu gehen. Einfach, um die Leute nicht zu verarschen und nah bei mir zu sein. Und
Das heißt, du hast eine kreative Erschöpfung gespürt oder würdest du sagen, du bist zu einem Zeitpunkt gegangen, an dem es auf dem Höhepunkt war eurer gemeinsamen Kreativität?
Also Annette Humpe hat mal zu mir gesagt, als sie auch über Ich und Ich gesprochen hat, wir haben uns für dieses Album ja auch zusammengetan und an Songs gearbeitet, dass sie eigentlich immer das Gefühl hat, nach 3 Alben mit jemandem muss ich aufhören. Und das ist irgendwie gut, weil dann fängt man an, das Ganze zu durchschauen und sich zu wiederholen und vielleicht auch die Masche zu erkennen. Und das ist gefährlich.
Und wie würdest du die alte Masche, die ja sehr erfolgreich war, muss man ja mal sagen, das ist ja mit einer sehr, sehr großen Erfolgswelle auch verbunden gewesen. Wofür stand das?
Das ist wahrscheinlich die schwerste Frage. Es ist gar nicht so einfach, die zu beantworten. Es ist eine Art von Humor. Natürlich thematisch handelte es immer von einem leichten Leben von Frauen und Männern und ihren Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten miteinander. Und es war sehr augenzwinkert. Es war auf eine Art auch oberflächlich, aber im positiven Sinne. Manchmal braucht man das auch. Manchmal möchte man einfach nur schmunzeln darüber. Und ganz besonders über Dinge, die einem vielleicht wehtun oder Probleme bereiten. Und das, glaube ich, habe ich immer geschafft, dem Ganzen irgendwie so ein bisschen so den Druck daraus zu lassen und irgendwie das von so einer humorvollen Seite betrachten zu können.
Und das ist ja eben auch sehr erfolgreich. Lass uns doch nochmal reinhören. Das alles wäre nie passiert von Annette Louisiane. Ja, liebe Annette Louisiane, du hast ja in der Vergangenheit sehr eng mit dem Autor und mit dem Produzenten Frank Ramon zusammengearbeitet, der mittlerweile eben auch hinter den musikalischen Erfolgen von Ina Müller und von Barbara Schöneberger steht. Wie seid ihr zwei denn eigentlich zusammengekommen?
Also Frank und ich, wir haben uns kennengelernt auf einer Party und hatten eigentlich sofort eine Wellenlänge miteinander und haben viel gelacht. Und Humor ist sowieso auch immer ein Zeichen von Intelligenz und auch im Miteinander. Ohne geht es nicht, kann man keine Musik miteinander machen. Wir haben damals schon...
Also auch zu ernster und trauriger Musik, wenn die entsteht, glaubst du, gehört auch Humor?
Ja, das gehört dazu, ganz bestimmt. Also Menschen, mit denen ich nur ernst sein kann, das wird irgendwann zu viel.
Und eure Begegnung auf dieser Party ist ja dieser berühmte kleine Zettel, ja, klein, blond, lustig, melde dich mal bei mir, wenn du Musikerin brauchst. Und daraus ist so ein langer gemeinsamer Weg geworden.
Unbedingt. Also wir haben dann erstmal für andere Leute miteinander gearbeitet, der hat mich gebucht als Studiosängerin und wir haben schnell gemerkt, er steht auf meine Stimme, auf meine Art und Weise, sieht irgendwas, hat Visionen. Ich glaube, das ist immer, wenn man irgendwas in jemandem sieht. Und ich fand seine Einstellung zur Musik toll. Er war bereit, irgendwie ein Risiko einzugehen und nicht nur immer das zu machen, was Plattenfirmen irgendwie wollen, weil sie glauben, nur so funktioniert es.
Also ist das ganz außergewöhnlich, was passiert ist, dass er gesagt hat, das, was ich in dir sehe, muss auch so bleiben und das lassen wir wachsen.
Genau.
Weil viele machen ja wahrscheinlich die Erfahrung, dass sie dann erstmal umgekrempelt und verändert werden.
Ja, viele Produzenten zudem, das ist ja vor 7 Jahren gewesen, haben gesagt, dass es auf Deutsch nicht funktioniert oder es muss poppig sein und das ist viel zu leise. Und das funktioniert nur bei Norah Jones aus Amerika. Aber er war schon bereit, irgendwie da auf mich einzugehen und zu sagen, okay, das probieren wir mal, wenn du das willst. Und er hat mir zugehört und ich habe ihm gesagt, ich möchte keine deutschen Texte, wo immer nur wieder die gleichen Reime vorkommen. Und ich will in die Tiefe gehen, ich will alles irgendwie beschreiben, was mich persönlich berührt. Und ich war damals Studentin in Hamburg.
Der Malerei.
Genau, und hatte halt meine kleinen Stories und die hat er einfach in Liedform gepackt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und zu einem Lied gehören so viele Zutaten. Und ich als Interpretin weiß das. Das ist die Komposition, der Text, die Art, wie man es interpretiert, das Glück, die Zeit. Es ist nicht so einfach zu sagen, das und das ist es, sondern...
Aber das haben doch bestimmt andere Musikerinnen vor dir bestimmt auch schon gesagt. Warum war damals die Zeit reif? Also, dass du so sein konntest, wie du bist und wir im Grunde dich mit deinem Leben, also ich sag's jetzt ein bisschen in Kladde ja eigentlich, dann musikalisch erleben durften.
Vielleicht, weil ich eigentlich auch gar nicht so viel wollte. Ich glaube, das ist ein Geheimnis. Das Spiel wollte eigentlich gar nicht so viel. Ich hätte auch nie damit gerechnet. Also, dass es so einschlägt, wir hatten kein Musikvideo. Ich hatte ein kleines Label, das gedacht hat, okay, wenn wir Glück haben, können wir damit 20.000 verkaufen und du baust das ganz langsam auf.
Live. Das wäre wenig natürlich, 20.000.
Ja. Aber so in dem Rahmen, wenn man das ganz klein anpackt, ist natürlich ein Erfolg. Also heutzutage sind 10.000 schon ein Erfolg für Indie-Labels. Oder. Und ich wollte eigentlich den klassischen Weg gehen und mir mein Publikum live erobern. Und dann ging das alles sehr viel schneller. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das einfach nicht so viel wollte. Das besingt das Spiel ja eigentlich, ne? Wenn man, ja, wenn man nichts will, dann bekommt man alles.
Dieses Leichte. Und plötzlich ist die Malerei, Kunststudentin, muss man ja so sagen, aus Hamburg, aufgewachsen in der ehemaligen DDR, in allen Charts, in vielen Sendungen und hast eine riesen Karriere hingelegt. Und Erfolg macht ja auch was mit einem. Plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen, ist ja auch etwas, worauf dich eigentlich gar keiner vorbereitet hat.
Ja, das stimmt. Ich war unvorbereitet. Und ich muss sagen, also im ersten Jahr, wenn ich mich heute versuche zurückzuerinnern, dann da stand ich so unter Strom und an vieles kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig gut erinnern, weil ich so im Jetzt war und so viele erste Male vor mir hatte. Ja. Und ich meine, Leute, die heute zu meinen Konzerten gehen, die sagen, Mensch, weißt du noch damals bei dem ersten Konzert in Hamburg und so, du hattest solches Lampenfieber, du warst so süß und war so, aber die haben mir das verziehen und sie haben mich getragen irgendwie. Es war so, wie es war. Und
aber dazu muss man sich dann ja auch drauf einlassen, wenn du sagst, okay, ich hatte vor mir das Publikum sozusagen mit einer Clubtour zu erarbeiten und plötzlich hast du da ja auch größere Hallen gefüllt und die Leute haben deine Konzerte gestürmt. War dann so jemand wie der Frank als Produzent an deiner Seite, war das für dich eine wichtige Hilfe, also bei diesen ersten Erfolgen auch so weitergeleitet zu werden?
Das bestimmt, aber Frank hatte eigentlich eher weniger damit zu tun. Meine Band war eine große Hilfe, gerade dann, weil die waren live vor Ort und wir standen zusammen auf der Bühne und die haben das Album ja auch eingespielt. Also auf Reisen waren Frank und ich eigentlich nie. Wir haben immer die kreative Arbeit miteinander gemacht und für jedes Album uns getroffen und sind weggefahren und haben dann da irgendwie versucht, irgendwie wieder kreativ zu sein. Und ansonsten ein Roman, also der Chef vom Label, mit dem bin ich viel gereist, mein Manager. Und ansonsten habe ich auch ein paar Entscheidungen alleine getroffen, nach Bauchgefühl, Intuition, was richtig ist. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel nicht gemacht.
Das klingt schon alles sehr professionell, wie du dich da verhalten hast, liebe Annette. Wir reden gleich weiter. Und wenn ich hier auf die Liste schaue, Annette Luisan, um nur einige zu nennen, New Talent of the Year warst, die erfolgreichste Solistin Pop, Künstlerin des Jahres, National Rock Pop beim Echo, dann ist ja die Frage, wächst man in so eine Situation mit so einem plötzlichen Erfolg irgendwie rein?
Ja, doch, da wächst man rein. Also man lernt schon dazu. Und der Erfolg, ich war früher jemand, der, ich war schon eine kleine Zigeunerin und hab von der Hand in den Mund gelebt und sich auf so ein geregeltes Leben einzustellen, das war am Anfang sehr, sehr schwer für mich. Also voll gebombt mit Terminen, das ist ja auch toll und ich habe mich auch darauf eingestellt, aber es war so neu und es hat mich unter Druck gesetzt.
Und du musst dann ja eigentlich auch funktionieren, als Beispiel, wenn deine Plattenfirma eine große Pressekonferenz als Beispiel irgendwie macht, da kommen zig Journalisten hin, kannst du nicht sagen, so jetzt drehe ich mich nochmal um und bleibe im Bett.
Das stimmt, ja, und auch ein bisschen unfreier bin ich geworden und zurückhaltender, was mir eigentlich gar nicht liegt. Und daran musste ich mich gewöhnen, dass man nicht immer alles glauben kann und die Art, wie die Leute einem begegnen und dass man sich schützen muss, auch weil man lernen muss, darauf zu achten, wie viel man von sich selbst preisgeben will und wie viel nicht.
Das heißt aber, das hat die Erfahrung dich gelehrt oder hattest du da auch jemanden? Ich meine, deine Mutter ist als Krankenschwester in einem wunderbaren Beruf tätig, aber ist da ja nun auch nicht der Profi in so einer Beratung. Das heißt, du musstest dir das eigentlich alles durch die Erfahrung dann selbst auch beibringen.
Unbedingt. Das lief intuitiv. Also damals zu das Spiel kann ich mich erinnern, dass ich dann intuitiv einfach Rollkragenpullis getragen habe. Weil irgendwie, das war so voll von Fantasie, dieses Stück und die Art der Sprache auch in den Medien, dass ich irgendwie dachte so, nee, jetzt zugeknöpft und so. Das Lied spricht für sich und hat Flügel und man kann sich alles vorstellen und das ist ja eigentlich immer...
Also da einen Gegenpol dann auch zu setzen.
Genau. Und so eine, ihr könnt euch vorstellen, was ihr wollt, aber so bin ich, hier bin ich da.
Was für ein Elternhaus kommst du? Wir haben über deine Großmutter ein bisschen gesprochen. Wie war das, mit einer Mutter alleine aufzuwachsen in der ehemaligen DDR? Seid ihr ein musikalischer Frauenhaushalt gewesen, ihr beide? Ist deine Mutter musikalisch begabt?
Eigentlich gar nicht. Obwohl, gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Also sie hört schon sehr viel und gern Musik. Aber ich hatte keine musikalische Vorbildung. Oder wir haben musiziert zusammen. Also ich habe irgendwann mit 6 angefangen, klassische Konzertgitarre zu lernen. Und im Chor natürlich ganz typisch im Osten auch. Jeder war im Chor, also es war auch gar nichts Besonderes. Aber ich habe immer und überall gesungen und das ist schon das, was ich immer wollte. Aber meine Familie ist recht unmusikalisch.
Und hast du gedacht, dass du daraus mal einen Beruf wirst machen können?
Ich habe es immer gehofft. Also das war schon mein Mädchentraum. Und irgendwann in der Pubertät, als ich auch nach Hamburg gezogen bin mit meiner Mutter, war das aber irgendwie so eine Zeit, in der ich erstmal wieder ein bisschen zurückhaltender wurde. Aber das war auch klar. Heute rückbetrachtend würde ich sagen, dass es eigentlich auch ganz schlau von mir war, mir das erstmal alles anzuschauen.
Das heißt, Hamburg anzuschauen, den neuen Alltag eben auch im Westen anzuschauen? Oder was meinst du mit anschauen?
Ja, es war eine neue Welt. Also vom Dorf in die Stadt, vom Kind sein, gerade rein in die Pubertät, so mit 12 fängt das ja auch an, dass man denkt so, na, irgendwas ist ja nicht in Ordnung.
Und denkst du oder hat deine Mutter gedacht?
Nee, ich habe das auch schon gedacht. Also irgendwie macht das jetzt keinen Spaß mehr, mit meinen Barbies zu spielen.
Ja, genau.
Und vom Osten in den Westen, und da gab es große Unterschiede.
Gab es eine schwierige Phase für dich in der Pubertät?
Ja, unbedingt. Also das war schon eine Umstellung irgendwie. Erst in dem Alter irgendwie all seine Freunde zu verlassen und irgendwo neu zurechtzukommen. Und auch innerhalb der Klasse oder auf dem Schulhof, auch der Umgang von Jungs mit Mädchen und umgekehrt, der war schon so ein bisschen verklemmter. Mhm. Also ich kenne das, im Osten waren wir irgendwie alle miteinander. Wir waren so ein Wollknäuel und wir hatten keine Berührungsängste.
Das ist eine ganz schöne Beschreibung, so Wollknäuel.
Und das war am Anfang ein bisschen skurril für mich.
Nun bin ich durchaus kein musikalischer Mensch, aber wenn du sagst, ich habe das gespürt, dass Musik immer das ist, was ich machen wollte. Warum hast du dich in Hamburg für Kunst eingeschrieben?
Ja, weil ich wollte das nicht studieren. Ich wollte keinen klassischen Gesang studieren. Ich wollte immer Popmusik machen. Ich bin aufgewachsen mit den Beatles und Elvis und David Bowie und natürlich auch Marlene Dietrich und Hildegard Knef. Und irgendwie war das nichts für mich. Auch durch diese klassische Konzertgitarre. Ich habe das irgendwann dann auch wieder aufgehört, weil ich da nicht singen konnte. Es war mir einfach alles zu wenig poppig.
Spielst du ein Instrument?
Ja, ein bisschen Gitarre und Klavier auch, aber ich arbeite mit so guten Musikern zusammen, also ich mach's manchmal auf der Bühne, aber nur aus Gründen, es gibt so Songs, die man selbst spielen muss, die sind einfach und dann berühren sie umso mehr, aber ansonsten bin ich da eher ein Dilettant.
Das glaube ich dir eigentlich nicht, dass du da dilettantisch bist. Was ich ganz witzig bei dir finde, dass du in deiner Freizeit, wenn du 3 Tage frei hast und vielleicht bei so einem herrlichen Wetter machst du das auch, fährst du mit dem Fahrrad am liebsten in so einen Nationalpark an der Ostsee, und vielleicht ist das ja da auch der Ort, wo du umgehst, wenn es dann doch auch mal Kritik hagelt. Zum Thema Kritik gleich mehr mit dir. Keiner von uns wird gerne kritisiert, aber auch wenn man auf all deine Preise und Auszeichnungen schaut, liebe Annette, kann ich mir vorstellen, dass es doch mal die ein oder andere Kritik gibt, die dich dann auch trifft. Wie gehst du denn um? Wie ist dein Umgang mit Kritik?
Also Konzertkritiken nehme ich mir sehr zu Herzen und darum versuche ich die auch nicht zu lesen. Die gehen auch zum Teil wirklich wahnsinnig unter die Gürtellinie.
Was zum Beispiel? Was meinst du da?
Ach, linkische Lolita, weiß ich noch, in Berlin. Das war irgendwie ein Typ, der dann irgendwie auch meine Gestik irgendwie kritisiert hat oder optisch, ja, mich bewertet hat. Also dem hat das nicht gefallen, aber bei dem hatte ich eher ein bisschen das Gefühl, dass er einfach böse war, weil ihm die Texte nicht gefallen oder weil er denkt so, was bildet die sich denn jetzt ein?
Und kann man etwas mitnehmen aus Kritiken eigentlich auch?
Ja, also manchmal gibt es so Dinge, die schon stimmen, wo ich denke so, aha, okay, wenn der das so empfunden hat, dann... Aber oft ist es einfach Geschmackssache. Mittlerweile weiß ich das. Wenn da also ein Typ sitzt, der Rockmusik hört, dann hat er schon Probleme, einfach auf dem Stuhl zu sitzen und da 1,5 Stunden zuzuhören. Das alleine nervt ihn schon so dermaßen, dass es eigentlich egal ist, wer da oben singt und sitzt.
Der kann gar nicht gut schreiben.
Nee, das hört man dann auch. Und ab und zu gibt es Journalisten, die sich dann frei von ihrem eigenen Geschmack machen können und einfach nur die reine Performance bewerten. Aber davon gibt es wenige.
Pressetermine, Interviews, Talkshows, Konzerte, spielt dabei die Optik eine Rolle?
Bei einer Frau,
Mode,
ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel im Herbst geht deine Tour los durch Deutschland, überlegst du dir genau, welches Outfit du wann anziehst, zu welchem Song, oder hast du ein Outfit an auf der Bühne?
Ja, immer mehr, obwohl ich eigentlich ich reise nicht mit so riesigem Gepäck. Mhm. Ich bin da eher so ein Hippie. Es ist schon vorgekommen, dass ich keine Lust hatte und lieber mit Jeans auf die Bühne wollte. Mhm. Einfach, weil ich mich dann wohler gefühlt habe. Für mich ist es unfassbar wichtig, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so, heute will ich keinen großen Ausschnitt, dann mache ich das so. Und ich weiß, so wird das Konzert dann auch gut. Dann ist es egal, was ich anhab. Aber in der Regel ist es schon so, wenn ich in der Philharmonie in Köln singe, dann weiß ich auch das Haus. Das ist so, es klingt so gut und überall das Holz und so. Und dann möchte ich mich schon auch schön machen. Aber meistens...
Dann kommt das kleine Schwarze aus dem Schrank, oder?
Genau. Meine Konzertgarderobe ist in der Regel schlicht. Und auch, weil sie so viel Platz für Erzählungen lässt, dann... Und das glitzert halt nicht so sehr und das ist dann irgendwie auch, das würde abträglich sein. Ich bin keine Lady Gaga oder Beyoncé und das, was ich mache, ist ganz was anderes. Und für mich, ich empfinde es als Kompliment, wenn ich sehe, dass im Publikum ein eigenes Kopfkino losgeht bei den Menschen. Aha. Das heißt, wenn es abgekoppelt von mir ist, sozusagen ich erzähle die Geschichte in Ich-Form, aber eigentlich läuft bei denen ein ganz eigener Film.
Das heißt, du beobachtest auch das Publikum? Und bist du jemand, der Blickkontakt hat?
Ja, also ich brauche nicht diese wirre Masse aus Nebel, sondern ich will schon Augen und Gesichter. Aha. Also dann kann ich es auch besser erzählen. Ich finde das toll. Und ich sehe dann auch immer, wenn eine Träne fließt oder jemand lacht oder die Leute fangen an, sich zu umarmen, dann merke ich, die sind bei sich und die musizieren mit. Also das, ich weiß, ich kriege sie dann ganz persönlich. So. Ich merke auch, jeder weiß das auch, dass es Momente gibt, wo dann der Autopilot anfängt, weiterzulaufen. Aber ich merke das an meinem Publikum. Wenn ich so Momente habe oder Tage, also meistens nie ein ganzes Konzert, ein Lied habe, wo ich nicht ganz da bin, das läuft so automatisch weiter, dann merke ich, dass ich sie ein bisschen verliere.
Also, wenn du dich verlierst, verlierst du auch das Publikum. Das heißt, du musst dich dann wieder erden. Und wenn man sich deine aktuelle Konzerttour anschaut für den Herbst, warte mal, hier hinten stehen die Tourdaten drin. Ich habe es nur mal ganz kurz markiert. In Kassel bist du am 26.10. Ende des Jahres 2011, in Frankfurt am 31.10. Das ist ja ein ganz dichter Plan. Also eigentlich bist du ja ab dem Start 13.10. bis 7.12. gar nicht mehr zu Hause.
Das stimmt. Aber ich liebe das. Das ist das.
Erklär mir, was du daran liebst. Dieses Unterwegssein oder was ist das genau?
Ja, ich würde mir so wünschen, dass ich es einmal anders machen könnte wie in früheren Zeiten, wie Frank Sinatra, der erst auf eine Welttournee gegangen ist und dann das Album aufgenommen hat. Als Bonus sozusagen fürs Publikum. Mhm. Weil es ist schon so, dass auf der Bühne die Songs sich verändern. Und es ist für mich auch ein Kompliment, wenn Leute sagen, das Album ist okay oder gut, aber live ist sie noch besser. Das ist für mich toll. Weil so muss es eigentlich sein. Noch eine Schippe rauf.
Und merkst du, dass am Anfang ihr anders seid als Band auch auf der Bühne und du als Musikerin natürlich auf der Bühne als zum Ende?
Ja.
Was verändert sich da?
Ja, es wird filigraner, es wird feiner. Wir wissen natürlich, was wir tun und wir haben das Publikum genau kennengelernt und wissen, bei welchen Liedern, wann, wo irgendwas passieren könnte. Da kommt natürlich irgendwann auch der Kopf hinzu und man berechnet ein bisschen, weiß einfach, da kriegst du sie.
Aha. Das muss jetzt richtig machen. Das heißt, das kann sein, dass du auch nochmal umstellst. Etwas, was wir am Anfang hier zum Beispiel in Timmendorf oder Gera geplant hat, kann nachher in Düsseldorf und Frankfurt schon wieder ganz anders aussehen?
Ja, meistens haben wir ja vor der Premiere noch 3 Warm-up-Konzerte, so heißen sie. Immer diese englischen.
Zum Aufwärmen.
Genau. Und da passiert noch einiges. Also, dass man in der Dramaturgie der Setlist einfach dann irgendwie nochmal verändern muss.
So. Womit steigst du ein? Weißt du das jetzt schon?
In meiner Mitte.
Ja, genau. Also, bevor wir jetzt auf den neuen Ton, der auf deinem aktuellen Album vorherrscht, darüber nochmal sprechen, spielen wir das jetzt mal in meiner Mitte, Annette Lüsan. Ja, mit einem ganz kleinen Zettel, den sie einem Musikproduzenten auf einer Party zugesteckt hat, hat ihre Karriere angefangen. Auf der Zettel stand, ich bin Annette, klein, blond, lustig, ruf mich an, wenn du eine Sängerin brauchst. Dann kam der riesige Erfolg mit diesem als Lolita sich selbst inszenierende, lange blonde Haare, große Augen und der Song Das Spiel. Jetzt ist dein neues Album raus, es heißt In meiner Mitte. Beschreib doch mal, Annette, ein bisschen den Ton, der auf deinem neuen aktuellen Album vorherrscht. Wie ist der?
Ich würde sagen, auffällig für mich und auch die Sehnsucht, die ich hatte, nach weniger Zynismus. Vielleicht auch nach weniger Pointen. Mir war irgendwie nicht nach Schenkelklopfern zumute. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass immer auch Humor zu finden ist in meinen Texten und in meiner Musik. In der Leichtigkeit liegt die Kunst und die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, die schwingt einfach mit. Das ist die große Inspiration, ja, diese große Luxusfrage der Kunst. Aber ich habe persönlich nach Tiefe gesucht und auch nach Melancholie. Und es gibt immer Phasen im Leben von Menschen, die sind eben einfach manchmal ein bisschen steiniger oder haben was mit Zweifeln zu tun oder mit so einer Neufindung und das habe ich gebraucht.
Was macht dich denn melancholisch? Kannst du das greifen oder ist das eine Stimmung deiner Generation?
Weiß nicht, ob es gerade so die Zeit ist, wo das so auftritt. Vielleicht auch übergeordnet, auch gesellschaftlich, politisch oder das ist irgendwie, vielleicht ist auch das Älterwerden, ja, dass man mit 33 anfängt, sich andere Gedanken zu machen, dass vielleicht so ein bisschen so die Naivität weggeht und hin nach so einem Bedürfnis von Sinn und Sicherheit nur in Anführungsstrichen, aber das muss man ja nicht ausklammern. Vielleicht die Tatsache, dass man zum ersten Mal auch seine eigene Vergänglichkeit auch mehr spürt. Das muss nicht immer was mit Schmerzen oder Krankheiten zu tun haben. Aber es wird schon klar, dass...
Also dieses, ich sag jetzt mal, spielerische Partyzeit, ja, bis Ende 20, das ist so ein bisschen vorbei, bis Anfang 30 ja auch noch, ja.
Ja.
Da merkst du auch, es sind vielleicht auch andere Antworten gefordert oder andere Fragen werden gestellt, die du dir stellst, die auch deine Generation sich stellt?
Absolut. Also du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Da verändert sich irgendwas. Und das heißt ja nicht, dass man nicht mehr Party macht oder mal einen unbeschwerten Abend
genau,
hat.
Genau, das schließt das nicht aus.
Aber man geht vielleicht auch anders damit um.
Mhm.
Und ich glaube nicht, dass der Mensch mit Absicht vernünftig wird, sondern nur, weil er es muss.
Man braucht natürlich auch länger, um sich zu erholen nach einer Party, davon mal abgesehen.
Auf jeden Fall hat man das, bekommt man das Gesicht mit 50, das man verdient hat.
Ja, genau. Jetzt hast du dir ein neues Team gesucht, ja? Und du hast gesagt so, neue Leute inspirieren mich. Wer sind denn die neuen musikalischen Partner, kreativen Partner an deiner Seite, mit denen du jetzt neue Wege gehen kannst?
Also ich bin wirklich glücklich, sagen zu können, dass es zwei ganz großartige Frauen, die großartige Ulla Meinicke und Annette Humpe.
Wow, ja. Wie hast du die denn bekommen?
Aufgelesen,
komm.
Ja.
Die standen irgendwo an der Bushaltestelle und hast gesagt, so, die Mädels, eine, wir sind verabredet, oder?
Ja, die eine habe ich im ICE kennengelernt.
Ach komm.
Doch, Ulla hat mich irgendwann mal im Speisewagen, das war auch vor einigen Jahren angesprochen,
cool.
Kam vorbei und hat gesagt, Mensch du, Kleine, super Album hast du gemacht. Und ich bin merkwürdigerweise...
Und du wusstest natürlich, wer dich da lobt, ha?
Und sie hat sich vorgestellt und ich dachte so, okay.
Okay, und die zweite tolle Frau?
Annette.
Mhm.
Annette Humpe. Ich meine, mit Idealsongs bin ich aufgewachsen. Ja? Sie ist die coolste Sau, weit und breit. Und sie ist immer noch so sexy. Die ist so schlau und schnell und irgendwie auch so hart auf ihre Art und Weise. Das finde ich irgendwie toll.
Und ihr sprecht eine Sprache, das finde ich ganz spannend.
Ja, ja, weil sie wahrscheinlich auch durch ihre Arbeit und ihre Intelligenz immer sehr offen geblieben ist und tolerant und am Nabel der Zeit. Also die ist so zeitlos und sie spricht noch die Sprache und sie guckt genau hin und sie interessiert sich und ist neugierig und sie ist auch nicht verbittert. Und das irgendwie tut so gut. Ich finde, so Bitterkeit macht hässlich.
Also sie hat nicht den Blick nach hinten, sondern eben in der Gegenwart und natürlich nach vorne.
Ja.
Wo hast du sie denn getroffen? Nicht im ICE?
Ja, vor vielen Jahren auch bei einem Festival auf der Waldbühne. Da hat sie mit ihrer Schwester auch gesungen und da hat sie sich vorgestellt und wir waren uns sofort sympathisch. Das merkt man auch, wenn da irgendwas ist. Und immer wieder haben wir uns getroffen, auch auf dem GEMA Autorenpreis und über Jim Rakete, mit dem ich gut befreundet bin, der auch viele Fotos für mich gemacht hat.
Fotografen.
Und das ist so eine Clique. Ulla, Annette, Jim und das ist so Udo Lindenberg. Die kennen sich alle noch von früher.
So, die haben die Arme ausgebreitet und ihr reicht euch die Hände und die Chemie stimmt.
Die großen Elefantenohren sind aufgeschlagen. Also von diesen Menschen, also gerade diese Generation und das ist musikalisch für mich so eine Zeit, wo es in Deutschland richtige Explosion gegeben hat. Also da ziehe ich meinen Hut. Und natürlich will ich dahin. Und das waren auch immer diejenigen, die auf eine bestimmte Art und Weise auf das geblickt haben, was ich da gemacht habe. Ich habe es gemerkt immer. Ja, da ist er.
Also Annette, du umgeben von diesen riesigen Elefantenohren. Ja, das ist ein schönes Bild mit diesen erfolgreichen Musikern. Und ich denke, es ist mal wieder Zeit, dass wir einen Titel von dir spielen. Drück die Eins, Annette Löser. Ja, das neue Album ist raus und ein ganz besonderer Moment für einen Musiker. Es ist entstanden mit einem Team. Und liebe Annette, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du neue Songs zusammen mit diesem Team entwickelst? Gibst du etwas vor oder kommen da schon mehr oder weniger fertige Songvorschläge dann auf dich zu?
Also ganz, ganz selten ist es vorgekommen, auch schon bei Frank, dass Lieder eigentlich vorher schon fertig waren und die dann irgendwie fertig so mit Blatt Papier oder einem Demo irgendwie zu mir gekommen sind. Ganz selten. In der Regel sagen alle zu mir, komm mit einer Zeile, komm mit einer Geschichte, wir müssen sprechen und sowas, sonst kann ich dir kein Kleid schneidern. Also, es geht nicht und wir brauchen Inspiration, sonst passt das nicht. Also für sich selbst kann man das wahrscheinlich schreiben, aber wenn man für andere schreibt, dann zumindest für mich, dann habe ich schon was mit dabei.
Okay, aber du musst dann natürlich eben auch bereit sein, sich zu öffnen.
Ja, das geht und da kommt eben wieder auch der Humor ins Spiel. Und die Lebensphilosophien, ob man zusammenpasst, das ist ja in Freundschaften, in Liebesbeziehungen, auch im Berufsleben.
Aber das heißt, man muss ja eigentlich immer nur deine Alben hören und weiß so ein bisschen, aktueller Status quo war 2005 mit dem Album so, 2008 so und so weiter. Trotzdem steht so viel über dich in der Öffentlichkeit. Ist das dann nicht für dich anstrengend, dass du da den Hahn nicht einfach mal zudrehen kannst?
Ja, also man macht sich mit Liedern oder ich mache mich mit meiner Musik natürlich auch nackt und verletzlich. Darum versuche ich ja, was mein Privatleben angeht, immer sehr zugeknöpft zu sein. Mhm. Und weil ich einfach auch weiß, irgendwie alles, was Leute wissen wollen, irgendwie können sie auch hören. Das ist natürlich nicht eins zu eins. Also
aber es reicht ihnen dann nicht. Ist das nicht anstrengend, weil das auch ein Teil des Erfolges wird, eben bei Privaten. Ich meine, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ich will nur einfach sagen, als Beispiel Trennung, dass man da nicht sagen kann, das ist wirklich privat, ich möchte nicht, dass euch das etwas angeht.
Da muss man für kämpfen. Man muss dann auch wirklich rigoros sein.
Meine, kannst du das?
Ja, also es ist auch so ein bisschen so, wahrscheinlich kennst du das auch. Es gibt manchmal so Menschen, die sind einem sympathisch. Die stellen Fragen auf so charmante Art und Weise, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, man kann schon mal irgendwie ein bisschen persönlicher werden. Aber oft ist es dann einfach so berechnend.
Und du weißt hinterher, wenn es veröffentlicht wird, es war ein Riesenfehler.
Ja, das ist, oh Gott sei Dank, ich bin ja da sehr zugeknüpft. Den meisten bin ich ja immer zu langweilig, also weil ich dann immer so mit Allgemeinheiten dann komme und dann so, ja. Aber neulich habe ich auch in Hamburg gelesen, irgendwie, da habe ich gesagt, ja, Trennungen sind allgemein natürlich nicht einfach. Was stand dann da? Nein, die Trennung war wirklich sehr, sehr, sehr hart. Das ist so, Dankeschön.
Okay, danke fürs Gespräch.
Ja.
Na, eine ganz schwierige Situation, in der man wirklich, glaube ich, alles andere als Presse braucht. Liebe Annette, jetzt gibt es gleich nochmal kurz Verkehrsmeldung und dann sind wir nachher wieder weiter im Gespräch. Du bist heute mein Gast des Tages und bleibst es auch. Ein neues Album braucht immer einen Titel. Deins heißt In meiner Mitte. Aber die Frage ist ja auch, in welcher Stimmung kann man es am besten hören? Oder fangen wir nochmal von vorne an. Den Titelsong, den hört man am besten, wenn...
Wenn man sich auf dem Sofa bequem macht und irgendwie, ja, das Album anfängt zu hören.
Verschwinde, ja, heißt gleich wie, da ist die Tür.
Genau, Verschwinde ist aber für mich, was mich am meisten an diesem Song gereizt hat, war irgendwie dieser Beat. Weil der geht sofort irgendwie ins Fuß oder in die Schulter und es ist ein leichter, flockiger Popsong, der sich aber erst nach und nach erschließt, glaube ich, textlich. Zuerst weiß man nicht genau, ich fand die Textidee so interessant, eine Trennung als eine Art Entzug zu beschreiben. Mhm. Das ist ja definitiv auch ist, sich zu entlieben und einem Menschen zu entziehen. Und natürlich mit absehbarem Ende und finde ich mit einer tollen Nachricht fast schon ein bisschen so Lou Reed-mäßig. Irgendwann ist es dann jetzt auch mal gut und das ist vorbei, ganz sicher.
Das ist ja auch irgendwie beruhigend zu wissen bei allen, die schon Trennungen hatten, ja? Der Schmerz lässt irgendwann, sagen wir mal, in 99,9% der Fälle dann auch nach.
Aber kannst du dich erinnern an die erste Trennung, wo man das noch nicht wusste?
Schlimm.
Oder?
Schlimm. Und man dachte auch, dieses Gefühl hört nie auf.
Das ist das Schöne am Älterwerden. Dass auch, egal wie es auch wehtut, jetzt weiß ich, es hört irgendwann auf.
Ja, und du hast damals auch immer gedacht, ist das irgendwie schlimm, dass sich draußen alles weiterdreht? Du hast doch Liebeskummer, die Erde muss stehen bleiben.
Ja.
Okay, deine Tourdaten haben wir nochmal auf unserer hr3-Seite sowieso, stehen auch nochmal im Album drin. Und wir senden ja heute an einem Sonntag. Ne? Hast du eigentlich so ein besonderes Sonntagsritual? Magst du Sonntage eigentlich?
Oh, ich hatte schon immer mal vor, einen Sonntagssong zu machen, weil ich eigentlich an Sonntagen immer aufpassen muss. Da immer noch, ich bin jetzt 33, an Sonntagen manchmal das Gefühl, oh Gott, ich habe irgendwas vergessen, habe ich Hausaufgaben gemacht. So, also so, weißt du, dieses... Okay, jetzt geht das langsam vorbei.
Ich wollte gerade sagen, langsam ist mal gut.
Ja, ich bin nicht so ein Schaufensterbummel-Typ. Und Sonntage... Stimmt. Eigentlich finde ich es scheiße, dass alle Geschäfte zu haben und ich brauche eigentlich...
Was machst du denn am Sonntag? Hast du so ein Sonntagsritual, etwas, was du nur am Sonntag machst? Oder gibt es das gar nicht
lange
bei dir?
Frühstücken, lange ausgiebig, wenn es geht, auch mit einigen Leuten zusammen über Stunden, weiße Tischdecke, Zeitung, Memory-Spiel und ein bisschen Sonne und so.
Das klingt ganz gut.
Das würde ich toll finden. Und vielleicht auch noch abends irgendwie ein schönes Konzert und dann oder spätabends irgendwie einen alten Film. Im
okay.
Bett, so.
Also du bist nicht der typische Tatortgucker. Es gibt ja viele, die sagen, oh, sonntags Viertel nach acht gehört die Couch und die Fernbedienung mir, da gucke ich Tatort.
Ich habe keinen Fernseher.
Du hast keinen Fernseher? Mm-mm.
Ja, seit vielen Jahren schon nicht. Mir gefällt es wirklich gut.
Aber weil ein Radio hast du?
Ein Radio habe ich auch nicht. Ich habe eine große CD-Sammlung und Bücher und Musik. Und weil ich war früher irgendwie so ein Fernsehkind. Ich hatte schon mit 5 einen großen Schwarz-Weiß-Fernseher. Mhm. Ich habe alles verschlungen und so viel Zeit dabei auf den Kopf gehauen. Und jetzt seit 5 Jahren wahrscheinlich auch, weil ich selbst irgendwie so hinter den Kulissen auch arbeite und so ein bisschen...
Du weißt jetzt, wie es läuft.
Ja.
Du hast was gesehen, was man nicht sehen soll.
Ich habe es gesehen.
Boah, mach den Fernseher aus. Aber kein Radio, also das geht nicht. Ich muss dir eins schenken.
Ich würde gerne so eins für die Küche haben, so ein altes, weißt du? So
ja.
Noch mit so Reglern.
So einen großen Rad. Okay, ich guck mal, ob ich eins für dich finden kann. Oh. Annette, ich hoffe, du bleibst irgendwie oder bist bald wieder gesund.
Ich kann damit umgehen.
Gut.
Ich lass los.
Gut. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Dir alles Gute und ja, noch einen schönen Sonntag.
Dir auch.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin. HR3.